willkommen zu einer neuen Folge von Figure von Colmont, dem deutsch-französischen Podcast. Et boum, c'est le choc. Das ist ein Satz, den viele, die Anfang der 2000er Französisch gelernt haben, sicherlich noch gut in Erinnerung haben. Und wir wollen heute vielleicht nicht über einen Schock, aber über einen Negativtrend sprechen, der die deutsch-französischen Beziehungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten mittlerweile schon beschäftigt, nämlich die Tatsache, dass immer weniger Schülerinnen und Schüler in Deutschland Französisch lernen. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, darüber hat mein Kollege Christian Bissinger mit zwei ausgewiesenen Expertinnen gesprochen. Das ist zum einen Franz Fischer, Lehrer für Französischgeschichte und Politik in Bayern und Vertreter im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Libingua, die Lehrerinnen und Lehrer von Abibac-Schulen und Schulen mit bilingualem Zweig zusammenbringt. Zum anderen Ulrike C. Lange, sie ist Lehrerin für Französisch und Deutsch im Ruhrgebiet. Sie bildet selber Französisch-Lehrkräfte aus, hat Lehrbücher geschrieben und ist selber Mutter von zwei Kindern, die selber Abibac gemacht haben und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Französischlehrerinnen und Französischlehrer in Deutschland. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen.
Vielen Dank für diese Vorstellung. Wir werden auf jeden Fall im Laufe des Interviews nochmal zu den Einzelheiten Ihrer Funktionen kommen. Ich würde mit einer ganz einfachen Einstiegsfrage starten. Warum sollte man denn Französisch lernen?
Aus meiner Sicht ist es ganz reizvoll, Französisch zu lernen, jetzt erstmal aus der Argumentation der jungen Menschen, der Kinder und Jugendlichen heraus. Denn Französisch ist sehr spannend im Sinne von, dass es uns die Tür aufschließt zu ganz vielen Kulturen, auf allen Kontinenten gesprochen wird, also eine echte Weltsprache ist. Französisch, das ist der Eiffelturm, das kennen alle, und das Croissant, das Baguette, aber das ist auch Strand und Palmen in Guadeloupe. Oder eine Moschee im Maghreb oder ein Schlittenhundrennen in Kanada. Man kann daran erkennen, an den Beispielen, dass es wirklich sehr vielfältig ist. Und ich glaube, dass das für Jugendliche sehr reizvoll sein kann. Französisch ist auch deshalb unglaublich wichtig, weil wir Wirtschaftsbeziehungen aus Deutschland und Frankreich, die sind wichtig nach wie vor. 15% der Erwerbstätigen in Deutschland brauchen Französisch im Beruf. Das ist viel mehr als zum Beispiel Spanisch oder Türkisch gebraucht wird. Englisch ist natürlich eine wichtige Sprache, aber man schließt sich ja mit der Sprache nicht nur das Gespräch mit Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern auf, sondern man lernt auch kulturell ganz viel. Und ich glaube, da bietet uns das Französische unvergleichlich viel. Und ein letzter Grund ist tatsächlich ein politischer, nämlich die Beziehung von Deutschland zu Frankreich mit dem Élysée-Vertrag und neu bestätigt durch den Aachener Vertrag, wo sich beide Regierungen verpflichtet haben, das Erlernen der Partnersprache zu unterstützen.
Ja, die Jugendlichen fragen sich natürlich heute schon ernsthaft, wenn auf der ganzen Welt alle Englisch sprechen und Englisch lernen, ob sich es noch lohnt. Aber man hat natürlich zu einem Menschen, der aus einem französischsprachigen Land kommt, ganz anderen Zugang, wenn man dessen Muttersprache eben auch beherrscht und wenn es auch vielleicht nur auf niedrigem Niveau ist, als wenn beide in der jeweiligen Fremdsprache, also in der dritten Sprache Englisch miteinander kommunizieren. Und ich denke, dass wirklich allein dafür es sich schon lohnt, die Sprache zu lernen.
Haben Sie es beide bereits angesprochen, Französisch zu lernen ist nicht nur wichtig für den sprachlichen Aspekt, sondern es gibt auch durchaus den kulturellen Aspekt, der weitreichend auch geografisch eine Rolle spielt. Wie steht es allgemein denn um die Zahl der Französischlernenden in Deutschland?
Es wird häufig die Krise des Französischen beschworen. Da muss man aber differenzieren. Es ist so, dass in der Sekundarstufe 1, also in den ersten Lernjahren, das Französische sehr stark ist, nach wie vor. In allgemeinbildenden Schulen, muss man genau sagen. In beruflichen Schulen ist das anders, das ist klar. Das große Problem, was wir haben, und da, wo auch die Krise drin steckt, ist die Abwahl des Französischen von der Sekundarstufe 1 zur Sekundarstufe 2. Und dann wählen sie es nicht weiter. Und das ist, glaube ich, ein wirklich tragisches Ding, weil man hat sich wirklich 4 Jahre lang angestrengt. Und dann wird es abgewählt vor dem Hintergrund, dass man glaubt, dass Englisch unglaublich wichtig ist. Und dann tendiert die Wahl zu English only. Und mit einem Fehlglauben möchte ich auch gerne aufräumen. Es ist nicht das Spanische, was das Französische bedroht. Es ist tatsächlich das Englische, was die zweiten Fremdsprachen bedroht.
Da haben Sie schon wunderbar auf die fortfolgende Frage, sind Sie darauf eingegangen. Und zwar, welche Gründe gibt es denn, warum Französisch als Partnersprache so unattraktiv geworden ist?
Also ich glaube, ein wichtiger Faktor ist tatsächlich der Zeitpunkt, wann die zweite Fremdsprache einsetzt. In der Dynamik Richtung achtjähriges Gymnasium, der aktuell wieder umgedreht wird, ist die zweite Fremdsprache in sehr vielen Bundesländern in die sechste Klasse um ein Jahr nach vorne gerutscht, sodass sich aus meiner Sicht hier dann die Überforderung gerade bei schwächeren SchülerInnen umso stärker dann auch zeigt, dann schon in jungen Jahren zwei Fremdsprachen beherrschen zu müssen und dass dann insbesondere die große Vielfalt an Verbformen, an Adjektiven und so weiter, gerade schwächere Lernende frustriert und Gefühl der Überforderung hinterlässt.
Also ich hatte ja gerade schon gesagt, dass die zweite Fremdsprache Französisch beim Einsetzen in der Unter- oder Mittelstufe eigentlich nicht das große Problem hat. Es ist mehr so in der Folge, dass man in dem dritten oder vierten Lernjahr, dass Schülerinnen und Schüler die Lust verlieren. Und das hat meiner Meinung nach vor allen Dingen zwei Gründe, systemische und unterrichtliche. Die Schülerinnen und Schüler erfahren sich als wenig selbstwirksam in der Sprache. Und ich sehe als Ausbilderin viel Unterricht von anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ganz häufig ist die Grammatik das Wichtigste. Und das ist leider in ganz vielen Fällen immer noch so. Also es ist völlig klar, auch in den Lehrplänen, dass die Output-Orientierung angesagt ist, dass es also darauf ankommt, dass wir einen Kommunikationserfolg haben. Und nicht, dass ich alle Formen von XY-Verb kann. Wenn ich nur Grammatik lerne und wenn der Schüler oder die Schülerin aus dem Unterricht geht und sagt, heute haben wir Passé-Composé gemacht, ja, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Denn es müsste eigentlich so sein, heute haben wir an die Oma eine Postkarte aus dem Urlaub geschrieben. Okay, jetzt könnte man sagen, Postkarte ist nicht mehr zeitgemäß. Dann schreiben wir der Oma eine Sprachnachricht oder wir nehmen ihr eine Audionachricht auf. Und dass ich dann dabei das Passé-Composé benutzen muss, dann ist es sinnvoll eingesetzt als dienende Funktion. Der systemische Grund ist tatsächlich, dass es in der Schullaufbahnberatung häufig auch meiner Meinung nach ein falscher Weg gegangen wird. Ein Weg, der nur darauf schaut, wie wird dein Abiturschnitt? Kannst du den durch Französisch verbessern oder nicht? Die Anstrengungsbereitschaft sinkt. Wir haben nach wie vor ganz massive Auswirkungen aus der Corona-Zeit, die ich merke an der Fähigkeit der Jugendlichen, bestimmte Dinge sich merken zu können. Die sind gut in selbstständigem Arbeiten und die sind aber nicht gut im Miteinander sprechen. Also nicht gut, damit meine ich, das fällt ihnen schwer. Wir müssen eine positive Kompetenzerfahrung ermöglichen, positiv korrigieren. Wir müssen den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, die Lernerfahrungen zu reflektieren. Hinterher, wenn man aus der Schule kommt, und darum geht's ja, wie gehe ich mit der Sprache im Beruf um, wie gehe ich mit dem in meinem Erwachsenenleben um, da muss was passieren.
Ich stimme dir da in ganz vielen Punkten zu. Ich denke auch, dass einfach der Zauber des ersten Lernjahres sehr schnell leider verfliegt und dass es wirklich sehr viel auch mit der Unterrichtspraxis zu tun hat, die auch gar nicht unbedingt den aktuellen Lehrplänen immer entspricht. Mein Eindruck ist, dass die Lehrpläne den Stellenwert der Grammatik wohl deutlich reduziert haben und da vieles auch abgespeckt wurde, aber einfach nach wie vor die Lehrkräfte einen besonders hohen Wert darauf legen und das dann insgesamt eine überdimensionierte Rolle nach wie vor im Unterricht spielt. Ich finde außerdem, dass es dann auch, wenn überhaupt Grammatik unterrichtet wird, nach wie vor sehr stark um Feinheiten geht und dabei auch Ausnahmen in einer Art und Weise überbetont werden, dass gerade schwächere Lernende die Grundregel oft sozusagen gar nicht mehr 100% erkennen können. Und wenn wir es eben nicht schaffen, die Leute für die Oberstufe oder gar dann für Studium und Beruf für Französisch zu begeistern, wir verlieren die Leute zwischendrin auf der Strecke, weil, wie du vorhin auch schon gesagt hast, sie einfach sich nicht kompetent fühlen.
Diese Konzentration auf Fehler, das ist völlig falsch. Ich muss denen Spaß machen. Ich muss denen das Aktuelle der französischen Zielkulturen, und ich sage das ganz bewusst im Plural, nahebringen. Ich muss über den Eiffelturm hinausdenken. Ich muss einfach mal Musik vorspielen. Wenn ich mit Musik Französischunterricht mache und meinen Lerngruppen über die digitale Verbreitung Musik zur Verfügung stelle, dann hören die sich das an, eigenständig, und suchen sich aus, was ihnen gefällt. Da geht es noch überhaupt nicht um Analyse oder so. Wir gucken uns Musikclips an. Und durch die Tatsache, dass ich denen das digital zur Verfügung stelle, gucken die sich das auf ihrem Handy oder auf einem schulischen Tablet oder so an. Und dadurch trägt sich den Algorithmus aus. Je häufiger die sich französische Musik oder französischsprachige Musik auf diese Art und Weise angucken, desto häufiger wird ihnen das auch im Weiteren vorgeschlagen. Ich habe bei meinen Töchtern erlebt, da wurden Fehler, ob ich die höre oder nicht, also wenn ich das Ganze mündlich vorlese, was in der Klassenarbeit war. Ich habe die Arbeiten französischen Muttersprachlern gezeigt, die durchaus auch im Bildungsbereich unterwegs sind. Die haben gesagt, wieso? Hört sich doch gut an. Und wir gehen da so mit dem Rotstift dran und das ist einfach nicht gut.
Uns würde jetzt noch interessieren, abgesehen von konkreten Maßnahmen, die Sie auch bei sich direkt im Unterricht anwenden, welche anderen Elemente in den vergangenen Jahren denn herangezogen wurden, um dem Trend der abnehmenden Französischlernenden in Deutschland entgegenzuwirken?
Es gibt zig Wettbewerbe, an denen man teilnehmen kann. Und wenn Schülerinnen und Schüler nicht mit einem zusätzlichen Projekt unbedingt, das können kleine Sachen sein, die im Unterricht entstehen. Und wenn man die bei Wettbewerben einreicht, wenn man versucht, auf die Art und Weise Schülerinnen und Schüler ein Forum zu bieten, wo sie ihre Lernprodukte vorstellen können, dann erfahren die Wirksamkeit, Wertschätzung für das, was sie in der Fremdsprache bewältigen. Sei es ein BD-Wettbewerb, ein Filmwettbewerb, Musikwettbewerb. Da gibt es ja ganz, ganz viel, was angeboten wird. Es gibt für keine Sprache so viel und so viel günstiges Angebot, dass man da wirklich Schülerinnen und Schülern etwas bieten kann, das sie umsetzen können.
Diese Angebote sind eben im Regelfall auch wirklich niedrigschwellig. Man muss jetzt nicht außerhalb der eigenen Unterrichtsstunden ein überdimensioniertes Projekt starten, sondern es kann das wirklich wunderbar in den Unterricht anknüpfen. Aber man hat natürlich einfach dann einen anderen Fokus auf ein Produkt, was am Ende herauskommen soll. Man kann es eben dann auch an aktuellen Themen und an den Interessen von den Leuten anknüpfen. Ich bin selber jemand, der auch sehr gerne Sport thematisiert, der gerne mit Filmen und auch mit Serien anknüpft. Oder eben auch, wenn es ums Lesen geht, dass man eben dann hier auch moderne Jugendliteratur nimmt. Beispielsweise die Romane, die beim Prix des Lycéens Allemands prämiert werden. Und was natürlich jetzt auch noch eine Rolle spielt, dass man auch digitale Unterrichtsmedien noch verstärkt auch mit heranzieht und gerade auch im Hinblick auf die Grammatik versucht, es den Leuten attraktiver und vielleicht auch insgesamt einfacher zu machen. Ich denke da eben auch an Projekte mit Learning-Apps und Quizlet, die ich mit meinen Klassen schon häufig realisiert habe.
Ja, da würde ich noch eins draufsetzen. Ich glaube, dass man den Unterricht wirklich als aufgabenorientierten Unterricht mit Lernaufgaben sieht. Das heißt, wir streben ein Ziel an. Das kann sowas sein wie ein kleines Rollenspiel. Das kann auch was Größeres sein. Das hat auch was mit Bewertung zu tun. Also nicht nur summativ erwerten, am Ende einer Unterrichtsreihe steht die Klassenarbeit und nur die zählt, sondern auch die Entwicklung, also formativ bewerten. Da mehr selbstständige Phasen drin zu haben. Natürlich brauche ich auch die Lehrkraft. Und das sage ich auch immer den Referendarinnen und Referendaren. Wenn die ihr Fach mögen und dafür mit Leidenschaft brennen und sich für die Jugendlichen interessieren, die ihnen anvertraut sind, dann ist das kein Problem. Wenn die aber nur so über die Köpfe hinweg irgendwelche Lektionen unterrichten und nicht einen wirklichen Weg gehen mit den Kindern, dann wird das nichts. Und ich würde auch noch was ergänzen. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal Fortbildungen angeboten, die hießen Hashtag Frenchflixen. Es gibt ja so viele französische Serien und Filme in den Streamingportalen, die die Schülerinnen und Schüler sowieso besuchen. Und die wissen gar nicht, da gibt es auch ganz viel Französisches. Und wenn man da an der Stelle ansetzt und viel empfiehlt und das auch selber so ein bisschen vorlebt. Und ich glaube, da ist ganz viel, wo man andocken kann an die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler und auch seine eigenen Geheimnisse lüften, wofür man selber brennt. Das überträgt sich dann.
Ja, ich denke, das sind ganz wichtige Punkte, die jetzt auch genannt wurden, eben über digitale Formate, auch multimedial die Schülerinnen und Schüler für die Partnersprache zu interessieren. Ich würde ganz gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, welche Rolle denn Fremdsprachen im Allgemeinen für das Erlernen der französischen Sprache spielen.
Ich denke, dass SchülerInnen sehr häufig in mentalen Schubladen hineinlernen. Das heißt, dass für sie häufig ein Unterrichtsfach eine Schublade ist und sie die Querverbindungen eben dann zur Fremdsprache Englisch oder zur Fremdsprache Latein nicht ohne weiteres sehen und wir das sehr wohl schon auch gefordert sind, diese Querverbindungen sozusagen offen zu legen und da auch keinerlei Angst haben sollten, dass hier dann zu viele Interferenzfehler auftauchen. Vorfahrt sollte es haben, dass man die nützlichen Gemeinsamkeiten zwischen den Fremdsprachen, die die Kinder aktuell lernen, in den Vordergrund stellt und gerade auch, finde ich, im Hinblick auf das Englische. Ich glaube, da kann man auch zeigen, dass wenn jemand über mehrere Jahre einfach auch gut Französisch lernt, dass es insbesondere das Niveau des Wortschatzes dann nochmal enorm hebt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass dann häufig auch noch weitere romanische Fremdsprachen, im Regelfall Spanisch oder Italienisch, ja auch möglich sind. Und da habe ich auch selbst wirklich die Erfahrung gemacht, dass der Französisch die ideale Brücken, ich würde sogar sagen, eine Katapultsprache ist.
Und da muss man auch noch mit einem Märchen ein bisschen aufräumen. Es wird gerne gesagt, Latein ist die Brückensprache, um andere romanische Sprachen zu lernen. Häufig Kinder, die zuerst Latein lernen, dann vielleicht gar nicht mehr Französisch oder Italienisch oder Spanisch lernen. Und dass es nachgewiesen ist, dass Französisch mindestens genauso viel, wenn nicht mehr, konkrete Elemente hat, die die Brücke für die anderen romanischen Sprachen bauen. Ich würde aber auch noch mal ein Stück zurückgehen. Es geht nicht nur um die anderen Fremdsprachen. Wir müssen insgesamt mehrsprachig denken. Wir haben da ja vielleicht 20 bis 30 Kinder vor uns sitzen, wenn die anfangen, die Sprache zu lernen. Die haben nicht alle Deutsch als Muttersprache. Die haben Zweitsprachen, die haben andere Muttersprachen. Man muss das wertschätzen, dass die Kinder bereits mit einem Sprachsystem in die Schule kommen. Und das kann ich, indem ich zum Beispiel Sprachenbiografien ganz spielerisch darstellen kann. Dass ich also zum Beispiel die so ein kleines Blatt gestalten lasse, wo drauf steht, welche Sprachen kann ich denn, welche Sprachen spricht meine Familie, welche Sprache kann ich zwar nicht, aber finde ich einfach schön. Und dann ist ganz wichtig, auch die Herkunftssprachen mit einzubeziehen. Bei uns im Ruhrgebiet gibt es viele Kinder mit Herkunftssprachen. Und dass ich als Lehrkraft zumindest ein kleines bisschen weiß, was hat es damit auf sich? Ist das eine Sprache, bei der die grammatischen Formen hinten dran gehängt werden oder wird es vorangestellt oder wie ist es mit der Aussprache? Also ich denke zum Beispiel an viele Kinder, die das Türkische beherrschen. Im Türkischen gibt es ganz viele französische Elemente und auf die Art und Weise Brücken zu bauen. Und wenn man dann noch einen weiteren Schritt geht und guckt, dass man die Sprache und die Kultur auch intergenerationell denkt, ja, also andere Generationen, zum Beispiel über deutsch-französische Gesellschaften oder ähnliches, mit ins Boot holt und auch schon mal in die Schule einlädt oder zu denen geht, dann stellt man fest, auch auf der Ebene gibt es ganz viel, was man nutzen kann. Die Frage ist, ob die Lehrkräfte immer Zeit dazu haben und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten und Synergieeffekte erzeugen.
Wir haben nun über verschiedene Maßnahmen gesprochen, wie der Spracherwerb des Französischen auch in Bezug zu anderen Sprachen besser gestaltet werden kann, also zum Beispiel multimedial oder mehrsprachig oder intergenerationell. Nun gibt es den Abibac-Zug, der in Deutschland mit französischsprachigen Geschichts-, Geografie- und oder Gemeinschaftskundeunterricht über mehrere Jahre ein binationales Abitur ermöglicht. Welche Entwicklungen hat dieser Abschluss denn durchlebt und mit welchen Herausforderungen ist dieser seit seiner Gründung konfrontiert?
Das Abibac, das ist ein absolutes Leuchtturmprojekt im Bildungsbereich, das jetzt seit etwas mehr als 25 Jahren existiert. Zunächst eher in den westlichen Bundesländern, dann auch immer mehr ausgeweitet, zunehmend dann nach Osten und jetzt auch gerade in den letzten Jahren noch in die norddeutschen Bundesländer, sodass Libingua heute über 100 Schulen vertritt, die in allen 16 Bundesländern vertreten sind, auch wenn es nach wie vor hier eine gewisse ungleiche Verteilung gibt und nach wie vor in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen der Schwerpunkt liegt. Und Herausforderungen gibt es natürlich jede Menge. Nach wie vor haftet dem Abibac etwas ein bisschen Elitäres an, was man natürlich versucht in den Griff zu bekommen. Mit elitär meine ich, dass es dann doch häufig von leistungsstarken SchülerInnen gewählt wird, die auch zum Teil dann aus frankophilen oder sogar frankophonen Elternhäusern kommen. Und es ist eben auch bisher ausschließlich an Gymnasien angesiedelt, obwohl man ja vielleicht auch an eine deutsch-französische mittlere Reife denken könnte. Im positiven Sinne ist es mit Sicherheit auch für die SchülerInnen, die es dann wählen, denn man muss natürlich schon ein gewisses Zusatzengagement mit einpreisen. Und mit die größte Herausforderung aus meiner Unterrichtserfahrung ist, dass die SchülerInnen sich im Laufe der Zeit einen immer breiteren und auch spezifischeren thematischen Wortschatz für eben Geschichte oder Geografie oder Politik sich eben drauf schaffen müssen. Was aber umgekehrt, glaube ich, auch der große Reiz einfach ist. Für die 100 Schulen ist die Sache auch nicht ganz einfach, wenn es um das Thema Rekrutierung geht. Häufig ist das Abibac mit Französisch als erster Fremdsprache in der 5. Klasse verbunden, sodass es natürlich dann auch Eltern manchmal die Sorge haben, wie das dann läuft, denn Englisch sagen, im Beiboot so nebenher dann auch noch irgendwie weiterlaufen soll. Und insbesondere in der Oberstufe, da gibt es so generell die Schwierigkeit, dann noch genügend Schüler für Französisch zu begeistern und dann zusätzlich für das Abibac. Und an den allermeisten Schulen sind es eben kleine Gruppen, wir reden da häufig von 5 bis 15 SchülerInnen. Und die Schulen, die sowieso zunehmend mit Lehrermangel sich auch auseinandersetzen müssen, ist das dann wirklich eine Schwierigkeit, das dann noch in dem Maße zu ermöglichen. Für mich als Lehrkraft und für meine Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Privileg. anders kann man es nicht nennen, unter solchen Bedingungen mit einer kleinen, motivierten und leistungsstarken Gruppe über mehrere Jahre zu arbeiten. Aber es ist natürlich ein hoher Vorbereitungsaufwand, weil es ist eine totale Nische. Es sind eben so wenige Schulen, trotz allem in ganz Deutschland. Es gibt kein offiziell zugelassenes Lehrbuch. Das ist auch eine der Haupttriebfedern, warum wir von Libingua uns eben dann vernetzen und organisieren und engagieren, dass man hier einfach dann zusammenarbeiten kann.
Ich nehme mal auf, was du gesagt hast, dass es ein absolutes Privileg ist. Ich selber finde Abibac ganz toll. Ich habe, wie gesagt, zwei Töchter, die Abibac gemacht haben. Also es ist was Tolles, ohne Zweifel. Aber man muss sich klar machen, das ist tatsächlich ein Leuchtturmprojekt und das ist eine ganz kleine Gruppe. Das heißt nicht, dass man die nicht fördern und unterstützen soll. Das ist eine super Chance. Ich glaube tatsächlich, dass es noch stärker so ist, als du gerade gesagt hast, Franz, dass es vor allen Dingen Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern sind, die diesen Zweig wählen. Ob die dann auf einem hohen Leistungsniveau sind oder nicht, das ist gar nicht unbedingt so vorherzusagen. Ich würde trotzdem ein kleines Bemol anschließen und das geht mehr so in Richtung Forderung. Ich beobachte, dass viele der unterstützenden Institutionen und auch der Politik das Abibac zu sehr als Förderungsobjekt sehen und dass zu wenig an die, in Anführungszeichen, Basis-Französisch-Schulen gedacht wird. Weil bei denen gerade so dermaßen die Oberstufe wegbricht, dass ich große Angst habe, dass wir an nicht profilierten Schulen, bei denen Französisch als ganz normales Fach läuft, in 5 bis 10 Jahren keine Oberstufenkurse mehr haben werden. Und deswegen finde ich es so schade, dass wenn es Fördergelder gibt, die häufig an politischen Stellen in die Leuchtturmprojekte. Und das darf nicht alleine passieren. Und wenn ich jetzt schon mal bei dem Politischen bin, es gibt ja die Sprachstrategie Französisch seit einer kurzen Zeit, in der endlich mal niedergelegt wurde, was man tun kann, um die Partnersprachen, also Deutsch in Frankreich und Französisch in Deutschland, zu fördern. Da steht das Abibac als absolut schützenswert und zu Recht unterstützenswert drin. Aber man muss auch noch auf einer anderen Ebene denken. Man muss das meiner Meinung nach das Stundendeputat für die zweiten und dritten Fremdsprachen auch in anderen Schulen nicht runterfahren, sondern eher erhöhen. Man sollte den Aspekt der Weltsprache des Französischen auch in den Lehrplänen stärker verankern und man sollte auch bei den Abiturformaten daran denken, dass das nicht inhaltlich parzelliert wird, sondern eher thematisch gedacht wird. Genau das, was du gerade sagtest, Franz, was an der Abibac-Schule viel eher möglich ist. Und man sollte unbedingt auch das festschreiben, dass man für ein vernünftiges Abitur, das ist übrigens auch die Vereinbarung in Europa, 2 Fremdsprachen brauchen sollte.
Nun sind einige Forderungen nach einer gerechteren Verteilung finanzieller und personeller Mittel rund um das Französischlernen geteilt worden, die ja sicherlich die Politik auch noch einige Zeit beschäftigen wird. Wir würden nun ganz gerne einen Blick in die Zukunft wagen. Und zwar wurde in jüngster Vergangenheit der Einsatz von KI-basierten Übersetzungstools stark polarisiert und auch politisiert. Wie sieht Ihre Einschätzung zu Chancen und Risiken dieser Technologie aus?
Ich persönlich bin ein totaler Fan vom Einsatz technischer Mittel. Ich habe immer schon meinen Schülerinnen und Schülern ab einem gewissen Alter erlaubt, ihr Handy zu benutzen, um über Wörterbuch-Apps Sachen nachzugucken. Und zwar nicht, wenn sie schreiben nur, sondern auch, wenn sie ihr Sprechen formulieren. Als DeepL rauskam, was ja auch eine deutsche KI ist, habe ich auch gesagt, benutzt das mal. Also man muss damit umgehen lernen. Wenn wir jetzt bei ChatGPT ankommen, da muss man natürlich aufpassen, das ist erst ab 18 aktiv einsetzbar. Das heißt, ich muss als Lehrkraft damit anders umgehen. Da kann ich nicht sagen, nutz das einfach mal, sondern da muss ich anleiten zu. Die KI ist einerseits ein Argument für guten Unterricht, nämlich für Unterricht, wo ich ein Lernprodukt erstellen lasse, was nicht von der KI so leicht gemacht werden kann. Also die Texte müssen anders werden und ich muss den Prozesscharakter der Texte anders gestalten. Und das Zweite ist, ich muss den SchülerInnen zeigen, dass die KI bestimmte Sachen nicht kann. Also zum Beispiel Metaphern kann die nicht. Da ist es ganz toll, den Jugendlichen zu zeigen, pass mal auf, wenn ihr das einsetzt, dann könnt ihr bestimmte Sachen, aber andere Sachen wieder nicht. Und wenn ich jetzt in dem Bereich von Spracheffekten, von Sprache kreativ und metaphorisch nutzen gehe, dann merke ich, das kann die KI nicht. Und da merke ich, das ist etwas, was ich Schülerinnen und Schülern beibringen kann und nahebringen kann, was die ausprobieren dürfen, Sprache spielerisch zu benutzen. Also ich fasse zusammen. Einmal, wir müssen schriftliche und mündliche Texte anders gestalten. Wir müssen insgesamt mehr mündlich machen. Und wir sollen alles, was KI-basiert ist, als Werkzeug gerne mitnutzen, aber auch die Grenzen sehen.
Ich kann mich diesem Plädoyer im Grundsatz absolut anschließen. Ich denke auch, dass man es auf gar keinen Fall verteufeln sollte, auch wenn es vielleicht einigen Lehrkräften momentan ein bisschen Angst macht. Und ich denke, man muss aber natürlich eben sehr klar unterscheiden. Reden wir von einer Unterrichtssituation, wo man von der Lehrkraft angeleitet eben hier die Grenzen der KI ausloten kann und eben auch den Nutzen, oder ob wir eben von Leistungserhebungen und Plagiat und Betrugsvorwürfen dann sprechen. Und da ist es mit Sicherheit so, wenn man an die Seminararbeiten denkt, auch im Hinblick auf das Abitur. Da ist es natürlich wirklich so, dass da einige bisherige Formate auf den Prüfstand kommen werden, ob man die in dieser Art und Weise dann noch durchhalten kann. Und ich habe gemerkt, im persönlichen Umfeld, in Diskussionen in Lehrerzimmern, dass hier schon wirklich eben eine gewisse diffuse Angst auch da ist und dass hier jetzt schon Lehrkräfte die Frage stellen, verliert der Fremdsprachenunterricht denn vielleicht in absehbarer Zeit dass unsere Daseinsberechtigung, sobald sich ein Großteil der Menschen eine kleine App am Handy leisten können, die es schafft, eine Unterhaltung, eine mündliche, weitestgehend simultan zu dolmetschen.
Also ich habe da überhaupt keine Angst vor. Eine KI wird nicht rauskriegen, wie Couscous riecht. Eine KI wird nicht raus, wie ein französischer Markt aussieht. Ja, das sind alles Sachen, die kann ich nachstellen, aber da sind kulturelle Dinge, die wirken. Das sind alles Sachen, die mit ganz vielen Sinnen zu tun haben, die mit etwas Sinnlichem zu tun haben. Und das geht bei der KI nicht. Und was du richtig sagst, Textformate werden sich ändern müssen. Und das ist auch gut so. Ich kann die Frage stellen, bei uns ist es die Facharbeit, bei euch heißt es, glaube ich, Seminararbeit. Warum müssen Schülerinnen und Schüler sowas überhaupt schreiben? Seien wir ehrlich, das ist vor allen Dingen eine Fleißarbeit. Und ich finde, da muss man halt einfach mal gucken, welche Formate sind interessant. Der Prozesscharakter von Schreiben und von Sprechen, den müssen wir stärken, weil wir damit auch die langfristige Bereitschaft, Sprachen und Kulturen zu lernen und kennenzulernen und damit auch Demokratieerziehung betreiben. Und deswegen sind wir absolut nicht abschaffbar.
Wenn man das resümiert, also von einer abgewogenen Anwendung KI-basierten Übersetzungstools im Unterricht hin zur Stärkung des Demokratieverständnisses von Schülerinnen und Schülern. Zum Schluss, in einem Satz, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Absolut. Und zwar würde ich sagen, es darf kein Politiker oder keine Politikerin in Deutschland sagen können, dass man Sprachen über einen Knopf im Ohr steuern kann. Es muss klar sein, dass Sprache zusammenhängt mit Kultur, mit Demokratie und dass wir einen Bildungswillen haben. Denn ich glaube, in der heutigen Situation, die sehr krisenbelastet ist, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich kulturell und interkulturell gegenseitig erhält. Erhält mit ELLT und mit ELT.
Ja, und ich würde mir insgesamt wirklich wünschen, dass wir es insgesamt als Berufsgruppe schaffen, den Unterricht wirklich so attraktiv, so begeisternd, so mitreißend zu gestalten, dass wir die Motivation und den Zauber der Sprache eben über mehrere Jahre dann erhalten können und die Leute aus der Schule herauskommen und sagen, ich kann nicht nur ein Croissant oder einen Kaffee bestellen, sondern ich bin in der Lage, mit jemandem, der Französisch spricht oder Französisch gelernt hat, auf der ganzen Welt zu kommunizieren und das als persönliche Bereicherung dann sieht.
Wir sehen, die Herausforderungen in Sachen Sprachenlernen bleiben groß und es gibt weiterhin viel zu tun. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank an Ulrike C. Lange und Franz Fischer für ihre Zeit, aber vor allem für ihre Expertise. Und das gesamte Team von Figur Franco-Allemand sagt herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, à la prochaine, vielen Dank und bis bald.